Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich möchte euch heute an diesem Sonntagmorgen ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen zu unserer Wortbetrachtung. Der Predigttext, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, den wir gemeinsam studieren und betrachten wollen, haben wir bereits vorgelesen bekommen. Er stammt aus dem Propheten Daniel, das dritte Kapitel. Und aus dem Propheten Daniel sind ja in besonderer Weise zwei Kapitel bekannt und werden vor allem auch in Kinderstunden häufig verwendet. Daniel und seine drei Freunde, wie sie im Feuerofen errettet werden, und Daniel in der Löwengrube in Kapitel 6. Aber die Erfahrung, die wir immer wieder machen dürfen, dass solche bekannten Kapitel, dass es sich wirklich lohnt, mit ihnen sich auch einmal tiefgehender zu beschäftigen. Und ganz besonders in unserer aktuellen Zeit, in der wir uns befinden, kann uns das Buch Daniel und besonders auch das dritte Kapitel einiges aufzeigen über Gott, über uns. Und uns Wegweisung und Ermutigung und Stärkung für unseren Glauben geben. Als erstes möchte ich mit uns einmal, oder ist es grundsätzlich gut, wenn wir ein Bibelbuch betrachten, uns einen kurzen Überblick zu geben über das Buch Daniel und wo wir uns im dritten Kapitel befinden. Das Buch Daniel zerfällt grundsätzlich in zwei Teile. Wir haben einen geschichtlichen Teil, das sind die Kapitel 1 bis 6, und dann die Kapitel 7 bis 12, einen Teil, der aus prophetischen Visionen besteht. Eine weitere Besonderheit des Buches Daniel ist, dass die Kapitel 1 bis Kapitel 2, Vers 4, in hebräischer Sprache geschrieben worden sind. Von Kapitel 2, Vers 4b bis Kapitel 7, Vers 28 wurde das Buch Daniel dagegen in Aramäisch geschrieben. Aramäisch zur damaligen Zeit können wir vergleichen von seiner Bedeutung her, von seiner Verbreitung wie heute Englisch, war sozusagen die damalige Weltsprache, Welthandelssprache. Und dann ab Kapitel 8, Vers 1 bis Kapitel 12, Vers 13 ist das Buch Daniel wieder in hebräischer Sprache von Daniel geschrieben worden. Das Buch beginnt in Kapitel 1, in dem uns die historische Situation geschildert wird, in der sich Daniel und seine Freunde befinden. Sie sind in Babylon im Exil, aus Jerusalem von Nebukadnezar verschleppt worden. Dann haben wir in Kapitel 2 die Vision mit dem Standbild, das uns den Fortgang der Völkergeschichte anhand von vier Reichen zeigt. Dann eben das Kapitel 3, die Bewahrung der drei Freunde Daniels. Kapitel 4 und Kapitel 5 sind sozusagen ein Doppelkapitel. Da sehen wir, wie zuerst in Kapitel 4 Nebukadnezar gedemütigt wird, dann in Kapitel 5 sein Nachfolger Belsasar, dann in Kapitel 6 die bekannte Geschichte von Daniel in der Löwengrube, wie er ebenfalls von Gott bewahrt wird. Und dann beginnt, wie gesagt, ab Kapitel 7 der prophetische Teil. Was jetzt wichtig ist zu sehen, ist, wie das ganze Buch Daniel spiegelbildlich angeordnet ist und die einzelnen Kapitel miteinander verknüpft sind. Kapitel 1 zeigt uns das Volk im Exil. Dagegen der letzte Teil des Buches Daniel, die abschließende Vision in Kapitel 10 bis 12, zeigt uns die endgültige Rettung des Volkes, seine endgültige Befreiung. Aber es geht über eine irdische Befreiung weit hinaus, Es zeigt uns sogar die ewige Errettung, indem es von der Auferstehung spricht. Und so sind auch die Kapitel 2 und das Kapitel 7 steht im Zusammenhang miteinander. Und eben das Kapitel, das wir heute anschauen wollen, Kapitel 3 und Kapitel 6 und Kapitel 4 und Kapitel 5. Was auch noch eine Besonderheit ist, ist, dass in diesen Kapiteln fast immer drei Punkte vorkommen. Es wird uns ein Konflikt geschildert. Es wird uns dann aufgezeigt, wie dieser Konflikt sich löst und was dann, oder in den meisten Kapiteln wird uns dann gezeigt, was die Folge davon ist. Wie hängen dieser geschichtliche Teil und der prophetische Teil miteinander zusammen? Der geschichtliche Teil offenbart uns den Charakter, das Wesen, die Merkmale der Reiche, wie sie dann in den prophetischen Visionen ab Kapitel 7 bis Kapitel 12 vorgestellt werden. Und er gibt uns gleichzeitig auch Auskunft über das Wesen, über die Merkmale des Überrest derjenigen, die Gott treu geblieben sind, die an Gott festgehalten haben, auch im Exil, und die Gott vertrauten und Gott durch ihr Leben verherrlichten. So wird uns zum Beispiel in Kapitel 1 gezeigt, der Gehorsam des Überrestes. Kapitel 2 zeigt uns die Einsicht des Überrestes. Kapitel 3 zeigt uns, dass der Überrest leiden muss, weil diese Reiche gekennzeichnet sind durch Götzendienst und es dadurch zu einer Konfrontation, zu einem Konflikt zwischen solchen kommt, die Gott dienen wollen, und diesen Götzen. Kapitel 4 zeigt uns, dass diese Reiche voller Hochmut sind, der Mensch in seinem ganzen Stolz erfüllt und seinem Machtstreben, dass diese Reiche gekennzeichnet sind durch Gottlosigkeit, dass sie in ihrem Hochmut, in ihrem Stolz Gott lästern. Aber es wird uns klar aufgezeigt, wie Gott die Stolzen demütigt, sie erniedrigt, wie er die Feinde des Überrestes richten wird. Und das ist die große Hoffnung für diesen Überrest, dass Gott den Bedrängern, den Gläubigen, ihren Bedrängern ein Ende machen wird. Und das sind alles Wahrheiten, wenn wir die einmal anschauen und studieren, die wir auch finden für die neutestamentlichen Gläubigen, für die neutestamentliche Gemeinde. Also ganz wichtig, wenn wir uns hier in Kapitel 3 heute bewegen, dann geht es darum, uns auf der einen Seite aufzuzeigen, welchen Charakter dieses Reich hat, diese Reiche haben, und dass für den Überrest, dass für die Gläubigen, für die, die dem Herrn anhangen, dass sie durch Leiden hindurch gehen müssen. Und wie sie sich in diesen Situationen bewähren, wie Gott ihren Glauben stärkt, sie trägt, sie erhält, das soll unser großes Thema heute sein. Das mit diesem Überblick ist nicht nur eine Spielerei, sondern ist mir auch aus dem Grund wichtig, einfach zu zeigen, mit welcher Weisheit, mit welcher Genialität Gott das Buch Daniel hat niederschreiben lassen, wie darin auch seine ganze Weisheit zum Ausdruck kommt. Denn das Buch Daniel steht auch im Kreuzfeuer der Bibelkritik. Und Wenn man aber sieht, wie die einzelnen Kapitel miteinander verknüpft sind, dass das Buch Daniel wirklich eine Einheit bildet, dass wir nicht einen Teil von dem anderen abtrennen können, weil wir sonst das ganze Buch verlieren, das ist etwas, das unseren Glauben, unser Vertrauen auch in Gottes Wort wirklich stärken und fördern darf und soll. Ja, wenn wir uns Kapitel 3 anschauen, dann können wir sagen, Kapitel 3 besteht aus 4 Szenen. Die erste Szene haben wir in Daniel Kapitel 3, die Verse 1 bis 7, in der Ebene Dura. Menschen vor diesem Standbild. Dann in Kapitel 2, dann die zweite Szene, Kapitel 3, die Verse 8 bis 20. Möchte ich die Überschrift geben, die Denomination der drei Freunde Daniels und ihre Standhaftigkeit. Und hier befinden wir uns vor dem König Nebukadnezar, wie wir es in Vers 13 lesen. Dann die dritte Szene, Daniel Kapitel 3, Vers 21 bis 26, die drei Freunde im Feuerofen und ihre Rettung. Und dann die vierte Szene, Daniel Kapitel 3, Vers 27 bis Vers 30, das Zeugnis und der Lobpreis Nebukadnezars und die Erhöhung der drei Freunde. Beginnen wir mit Vers 1. Der König Nebukadnezar machte ein Bild aus Gold. Seine Höhe 60 Ellen, seine Breite 6 Ellen. Er richtete es auf in der Ebene Dura in der Landschaft Babel. Das heißt, Nebukadnezar ließ ein Standbild, das vollständig mit Gold überzogen war, anfertigen. Die Maße dieses Standbildes sind interessant. Seine Höhe war 60 Ellen, das bedeutet circa 30 Meter. Seine Breite 6 Ellen, das heißt circa 3 Meter. Das heißt im Verhältnis, wenn wir davon ausgehen, dass ein normaler menschlicher Körper das Verhältnis Höhe-Breite etwa 6:1 ist, haben wir hier das Verhältnis 10:1. Das heißt, dieses Standbild war überdimensioniert groß. Es betont also die Größe oder die Größe des Menschen, dem Betrachter. Ist das das Erste, was sofort in den Blick fällt? Die Größe dieses Standbildes, die Größe dessen, der mit diesem Bild repräsentiert wird. Welche Absicht verfolgte Nebukadnezar mit diesem Standbild? Es sollte zur Festigung seiner Machtansprüche dienen. Er wollte dadurch die politische Einheit in seinem Reich festigen und das durch einen gemeinsamen religiösen Kult. Der geschichtliche Hintergrund ist folgender. Die Herrschaft Nebukadnezars begann im Jahr 605 vor Christus. Und die Anfangsjahre der Herrschaft Nebukadnezars waren gekennzeichnet durch gewaltige Eroberungszüge, dass Nebukadnezar sein Reich ausgedehnt hat. Landschaft um Landschaft, Land um Land erobert hat. Aber die Historiker berichten uns, dass in diesem Reich, das aus verschiedenen Völkern, verschiedenen Sprachgruppen, verschiedenen Kulturen und auch verschiedenen Religionen bestand, dass es in diesem Reich zum Beispiel im Jahr 593 vor Christus zu Aufständen kam. Und dann macht hier Nebukadnezar etwas Beispielhaftes, das auch seine Nachahmer im 20. Jahrhundert, ja sogar noch heute, findet. Er veranstaltet einen Staatsakt, eine Einweihungszeremonie. Es sind 8 verschiedene Ränge von Beamten und Staatsdienern da. Das heißt, jede Autoritätsebene des babylonischen Reiches war repräsentiert. Man könnte sagen, das Who is Who der babylonischen Administration und Verwaltung des Reiches. Das wird uns in den Versen 2 und 3 gezeigt. Und er wählt auch einen Ort, eine Ebene in der Landschaft Babel. Und da kommt dem geneigten Bibelleser sofort eine Parallele in den Sinn. In einer Ebene in Babel lesen wir auch in 1. Mose Kapitel 11, dass ein Turm gebaut werden sollte, der Turmbau zu Babel. Und was interessant ist, wenn wir jetzt diese Statue Nebukadnezars, dieses Standbild vergleichen mit dem Turmbau zu Babel, dann gibt es interessante Parallelen. Denn beide hatten letztendlich das gleiche Ziel. In 1. Mose Kapitel 11, von denjenigen, die diesen Turm bauen wollten, war ihr Hauptziel Auflehnung gegen Gott. Und das geschah durch 3 Dinge. Der Mensch erschafft sich eine eigene Religion. Das Wort Babel kommt wahrscheinlich von Babil. Und Babil bedeutet so viel wie Pforte Gottes. Und sie wollten ja einen Turm bauen, der bis an den Himmel reicht. Dieser Turm sollte sozusagen der Eingang, die Pforte in den Himmel, das Tor, den Zugang zu der Welt der Götter darstellen. Das Zweite, warum sie diesen Turm bauten, war, die Menschen hatten von Gott den klaren Auftrag bekommen, die ganze Erde nach der Sintflut zu bevölkern und sich über den ganzen Erdkreis auszubreiten. Aber der Mensch lehnt sich gegen diese Anordnung Gottes auf, indem er eine eigene Einheit schaffen will. Sie wollen sich nicht ausbreiten. Sie wollen zusammenbleiben. Und das wird durch diesen Turmbau dokumentiert. Und der dritte Punkt, der mit dem Turmbau zu Babel verbunden wird, das lesen wir in 1. Mose Kapitel 11, Vers 4, dass der Mensch sich mit diesem Turm einen Namen machen wollte. Sich sozusagen ein Gedächtnis, dass auch nachfolgende Generationen an die Bauherren erinnern. Sozusagen ein Denkmal, etwas, das zur Ehre, das zur Verherrlichung des Menschen dienen soll, im Gegensatz zur Verherrlichung und Ehre Gottes, dem Anrufen seines Namens. Wir finden diese 3 Absichten auch in der Darstellung dieses Standbildes von Nebukadnezar. Der Mensch erschafft sich eine Religion. Es wird 10-mal betont, dass dieses Standbild durch Nebukadnezar errichtet wurde. Und es lohnt sich wirklich, das in eurer Bibel zu markieren, die Verse zu markieren. 2-mal in Vers 1, dann Vers 2, Vers 3, Vers 5, Vers 7, Vers 12, Vers 14 und 15 und Vers 18. Diese Statue, sie repräsentiert Nebukadnezar. Sie repräsentiert seine Person und seine Herrschaft und nach heidnischer Vorstellung auch die Götzen, die Götter, denen er seine Herrschaft verdankte und die über seine Herrschaft wachten. Es kommt zum Beispiel in der Namensgebung Nebukadnezars zum Ausdruck. Nebukadnezar bedeutet auf Deutsch Nebo, das war der Hauptgott der Babylonier, Schirme, die Krone. Also Nemo schützt die Krone hinter Nebukadnezar steht letztendlich der Hauptgott der Babylonier, Nebo. Und 11-mal wird im Zusammenhang mit der Statue betont, dass die Menschen vor ihr niederfallen sollen und die goldene Statue anbeten sollen. Auch das ist auffällig, diese häufige Wiederholung, und auch das lohnt sich wirklich in unseren Bibeln zu markieren, zu unterstreichen. Vers 5, Vers 6, Vers 7, Vers 10 und Vers 11. Ich möchte uns lesen Vers 12, der das in besonderer Weise deutlich macht, diesen Zusammenhang zwischen Politik und Religion. Daniel Kapitel 3, Vers 12. Nun sind jüdische Männer da, die du über die Verwaltung der Landschaft Babel bestellt hast, Satrach, Meschach und Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich. Deinen Göttern dienen sie nicht. Und das goldene Bild, das du aufgerichtet hast, beten sie nicht an. Dann in Vers 14, zweimal in Vers 15 und in Vers 18. Das heißt, diese Statue sollte angebetet werden. Also wir sehen hier eine ganz enge Verknüpfung zwischen Machtansprüchen und Religion göttlicher Verehrung. Und das finden wir auch in heutigen modernen Diktaturen. Denken wir an das Dritte Reich, der Führerkult, Heil Hitler, eine religiöse Verehrung eines menschlichen Führers, die religiöse Züge annahm. Denken wir an Nordkorea, wo jeder, der nicht den Kult um die Herrscherfamilie betreibt, automatisch ein Staatsfeind ist und mit gewaltigen Repressalien zu rechnen. Viele Schriftausleger weisen zu Recht darauf hin, dass es einen Zusammenhang geben muss zwischen Daniel Kapitel 2 und diesem goldenen Standbild in Kapitel 3 vom Nebukadnezar. In Daniel Kapitel 2 haben wir diese Vision Gottes, in der er uns den Verlauf der Völkergeschichte zeigt. Und Gott zeigt dies anhand eines Standbildes, das aus 4 Teilen besteht. Und der erste Teil war das Haupt aus Gold. Und dieses Haupt aus Gold repräsentierte die Herrschaft, das Königreich der Babylonier. Nebukadnezar war sozusagen dieses goldene Reich. Und in Kapitel 2 finden wir, dass Nebukadnezar oder dass Gott Nebukadnezar 2 Dinge zeigt. Er zeigt ihm, alle Königsherrschaft kommt von dem Gott, der der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, von dem Gott, an den die Juden glauben und die Juden verehren. Auch Nebukadnezar hat seine Königsherrschaft nicht von Nebo, sondern allein von diesem Gott, dem ewigen Schöpfer, dem Gott Himmels und Erde empfangen. Das Zweite, was Nebukadnezar gezeigt bekommt, ist, dass alle politischen Reiche, alle menschlichen Mächte in dieser Welt zeitlich begrenzt sind. Sie alle haben ein Ende. Keines von ihnen besteht ewig, sondern am Ende werden alle menschlichen Reiche besiegt und überwunden von dem Reich, das dieser Gott, dieser Schöpfer des Himmels und der Erde auf diese Erde aufrichten wird. Und Nebukadnezar war überwältigt von dem, was Gott ihm in dieser Vision gezeigt hatte, in seinem Traum gezeigt hatte und was Gott durch Daniel ihm erklärt hatte. Und so finden wir am Ende von Kapitel 2 dass Nebukadnezar zu Daniel sagt, in Wahrheit, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse. Und dann wundern wir uns, wie es dann in Kapitel 3 scheinbar so schnell Nebukadnezar all das, was er über Gott bekannt hat, scheinbar vergessen hat und dieses Standbild aus Gold errichtet. Und hier ist jetzt die Besonderheit, nicht mehr nur das Haupt, so wie es Gott ihm gezeigt hat, ist aus Gold, sondern Nebukadnezar lässt jetzt ein Standbild, es handelt sich auch nicht nur um einen Traum, eine Vision, sondern ein reales, für das menschliche Auge, für jeden sichtbaren, begreifbares, anfassbares Standbild, das komplett aus Gold ist. Und damit lehnt sich Nebukadnezar gegen Gottes Ratschluss über die Reiche dieser Welt auf. Er lehnt sich dagegen auf, dass sein Reich eine zeitliche Begrenzung haben soll, dass nach seinem Reich ein anderes Königreich kommen soll, sondern Nebukadnezar erhebt den Anspruch, nein, mein Reich soll ein ewiges Reich sein. Die Geschichte der Menschheit soll nicht eine Abfolge von Reichen sein, von verschiedenen Völkern, sondern das babylonische Reich soll ein ewiges Reich sein. Zweitens lehnt es sich dagegen auf, dass alle Reiche begrenzt sind an Macht und Herrlichkeit. In diesem Traum, den Gott gibt, in diesem Standbild, nimmt die Wertigkeit der Stoffe, aus denen, mit denen diese Reiche charakterisiert werden, ab. Und Nebukadnezar möchte aber mit diesem Standbild, das vollständig aus Gold ist, betonen, sein Reich ist ein Reich von ewiger Herrlichkeit. Und am Ende wird eben nicht das Reich dieses lebendigen Gottes, dieses Gottes, der Schöpfer von Himmel und Erde ist, wird dieses Reich nicht siegen und alle Reiche, alle Mächte der Menschen überwinden, sondern am Ende wird und soll das babylonische Reich, das Reich Nebukadnezars sein und in ewigem Glanz dastehen. Kommen wir nochmal auf diesen Staatsakt, auf diese Einweihungszeremonie zurück. Sie besteht aus zwei Elementen, die wir auch in allen Diktaturen seither wiederfinden, auch in allen sogenannten modernen Diktaturen des 20. und 21. Jahrhunderts. Diese Diktaturen sind gekennzeichnet und dieser Staatsakt, diese Einweihungszeremonie ist gekennzeichnet durch die Berauschung der Sinne. Es kommt eine Masse zusammen, die zu gruppendynamischen Prozessen geführt wird. Der Einzelne zählt nichts mehr, die Masse ist alles, unterstützt durch Musik und alle handeln gleich, als ob sie Roboter wären, als ob sie von einer fremden Macht, von einer fremden Hand gesteuert werden. Und so sehen wir es auch dann bei Nebukadnezar. Alle werfen sich vor diesem Standbild nieder. Das zweite Mittel, das die Diktatoren benutzen, wer sich von der Masse nicht mitreißen lässt, wer in der Masse nicht bereit ist, aufzugehen, seine eigene Individualität zu verlieren, der wird bedroht. Und so spricht auch Nebukadnezar die Todesstrafe aus für alle, die nicht bereit sind, sich für seinem Standbild niederzuknien. Das finden wir in Vers 6. Und wenn wir hineinschauen in das Dritte Reich, Massen, Massenaufläufe, organisiert, ein Meer von Fahnen, entsprechende Musik und die Masse im rauschen Bezug auf den Führer. Genau das Gleiche, wenn wir nach Nordkorea hineinschauen, Russland nach der Oktoberrevolution 1917 und im Kommunismus, China, Militärparaden, alle marschieren im Gleichschritt vorwärts. Und das bringt uns zur zweiten Szene. Und da finden wir in den Versen 8 bis 12 die Anklage von einigen chaldäischen Männern gegen die einzigen drei, von denen uns berichtet wird, dass sie nicht im Sog der Masse sich niedergebeugt haben vor dem Standbild Nebukadnezars, sondern aufrecht stehen geblieben sind. Und hier kommt jetzt etwas Interessantes. Diese Anklage der Chaldäer, diese Männer, die die Anklage erheben, ihnen geht es nicht so sehr um Nebukadnezar und dass seine Autorität, seine Macht herausgefordert worden ist und der Friede, der innere Friede und Sicherheit des Babylonischen Reiches, sondern sie sehen ihre Anklage vielmehr als Chance. Ihre Anklage, wenn wir es genau lesen, ist durch Neid und Missgunst gegenüber Daniel und seinen Freunden bestimmt. Es sind Männer eines fremden Volkes, Juden, die als Gefangene nach Babylon kamen und dann von Nebukadnezar selber über die Angehörigen seines eigenen Volkes gesetzt wurden und jetzt teilweise über die eigenen Angehörigen des babylonischen, des chaldäischen Volkes Regierungsautorität ausüben. Und so war jetzt das doch ein willkommener Anlass, um diese ungeliebten Männer aus ihrem Amt zu entfernen. So erhielten sie eine dreifache Anklage. Sie sagen erstens, diese Männer achten dich nicht, den König Nebukadnezar. Das war aber eine Lüge, denn die drei Freunde Daniels werden uns als treue Staatsdiener beschrieben. Und wenn wir auch dann nachher sehen, wie Nebukadnezar ihnen gegenüber handelt und reagiert, dann findet er in ihnen und in ihrer Amtsführung, in dem, wie sie ihre Arbeit, ihren Dienst im Staatsdienst ausübten, keinerlei Anklage oder Anlass, dass sie den König nicht geachtet hätten. Aber das spricht natürlich sehr das Persönliche bei Nebukadnezar an. Dann die zweite Anklage, deinen Göttern dienen sie nicht. Und drittens, das goldene Bild beten sie nicht an. Das heißt, sie lehnen sich aktiv gegen deine Herrschaft, Nebukadnezar, und deine Majestät auf. Und dann wird uns geschildert, wie jetzt in den Versen 13 bis 15 diese drei Freunde Daniels vor Nebukadnezar gestellt werden. Und Nebukadnezar will als erstes ihr Gewissen treffen, indem er ihnen eine Frage stellt. Er sagt in Vers 14, ist es Absicht, Sadrach, Messach und Abednego, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich aufgerichtet habe? Ist es vielleicht nur ein Versehen gewesen? Habt ihr den Befehl nicht klar verstanden? Ist es Absicht? Dann gibt er ihnen eine nochmalige Chance, sozusagen eine letzte Chance, ihre Loyalität ihm gegenüber zu beweisen. Aber er droht ihnen gleich an, wenn sie ihre Loyalität ihm gegenüber nicht beweisen, wenn sie nicht bereit sind, sich vor diesem Standbild niederzubeugen und es anzubeten, dann werden sie in den Feuerofen geworfen. Das heißt, ihnen droht die sichere Todesstrafe. Und dann kommt in Vers 15 etwas, das sich Nebukadnezar etwas anmaßt. Er will Nachdruck seiner Strafandrohung verleugnen und den drei Freunden Daniels ihre absolute Auswegslosigkeit zeigen, wenn sie sich weigern. Aber dazu versteigert er sich zu einer Anmaßung gegenüber Gott in seinem Zorn, indem er sagt: Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten wird? Damit sagt er quasi aus: Ich, Nebukadnezar, bin der Mächtigste. Niemand kann euch aus meiner Hand retten. Ihr seid ganz in meiner Hand. Deswegen überlegt euch gut, wie ihr euch entscheidet. Was uns dann tief bewegen sollte, ist die Antwort der drei Freunde Daniels. Und in ihnen wird in besonderer Weise das Wesen wahren Glaubens offenbar. Wenn wir lesen die Verse 16 bis 18, Sadrach, Messad und Abednego antworteten und sprachen zum König: Nebukadnezar, wir halten es nicht für nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern, ob unser Gott, dem wir dienen, uns aus dem brennenden Feuerofen zu erretten vermag, und er wird uns aus deiner Hand, o König, erretten, oder ob nicht, es sei dir kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild, das du aufgerichtet hast, nicht anbeten. Ja. Können wir etwas von der Spannung empfinden? Den gewaltigen Druck, der auf den drei Freunden Daniels lasten musste? Wie sie scheinbar jetzt in die Enge getrieben waren? Es ging jetzt um eine Frage von Leben und Tod. Und dann diese wunderbare Antwort. Das Erste, was wir sehen, das erste Kennzeichen in ihrem Glauben ist: Glaube blickt nicht auf die Umstände, sondern er vertraut auf Gott, er fürchtet Gott. Er ist gekennzeichnet durch eine persönliche Glaubensbeziehung und überwindet dadurch die Furcht vor Menschen. Doch interessant, wie sie sagen: Unser Gott, dem wir dienen. Da kommt etwas von dieser ganz persönlichen Glaubensbeziehung zum Ausdruck. Es ist unser Gott. Und wir dienen ihm, wir sind seine Diener, seine Knechte. Das Zweite, was wir finden: Sie vertrauen auf Gottes Allmacht. Sie sagen: Und er wird uns aus deiner Hand, o König, retten. Nebukadnezar sagt: Niemand vermag, euch aus meiner Hand zu retten. Sie setzen ihn geben: Doch, Nebukadnezar, unser Gott, dieser Gott, dem wir dienen, wir vertrauen fest darauf, er wird uns retten. Er hat die Macht dazu. Er ist mächtiger, er ist stärker als du, Nebukadnezar, und alle deine Götter. Unser Gott vermag uns zu retten. Das Dritte, was wir sehen, ist: Echter Glaube vertraut auf Gottes Weisheit und Souveränität. Sie sagen: Ob er uns aus dem Feuerofen erretten wird oder ob nicht, das spielt für unsere Entscheidung keine Rolle. Was Gott tun wird und wie er es tun wird, das überlassen wir völlig ihm. Er ist darin völlig souverän und er wird seiner Weisheit gemäß mit uns handeln. Aber egal, was immer auch geschehen wird, echter Glaube ist Gott gehorsam. Sie beugen sich nicht vor den falschen Götzen. Und selbst wenn es bedeutet, dass sie ihr Leben lassen müssen, dass sie sterben müssen, dass sie umgebracht werden. Sie gehen auch nicht so vor, wie wir es oft von Menschen gehört haben. Gott, wenn du mir jetzt hilfst, dann will ich dir dienen, dann will ich an dich glauben. Sie machen ihre Entscheidung völlig unabhängig von dem, was mit ihnen geschehen wird, sondern sie finden alles in ihrem Gott, unserem Gott, dem wir dienen. Und ihre Entscheidung, ihre Konsequenz, ihr Gehorsam ist völlig unabhängig davon, wie dieser Konflikt, wie diese Spannung ausgehen wird. Ob Gott sie vor dem Feuerofen errettet, ob Gott sie im Feuerofen erretten wird, ob Gott sie oder ob sie ihr Leben im Feuerofen lassen müssen. Und in dieser Antwort, diese drei Freunde Daniels und König Nebukadnezar, finden wir auch wertvolle Anwendungen für uns, über die wir einmal nachdenken sollten. Es gibt einige Parallelen zwischen unserer Situation und der Situation der Freunde Daniels. Die Freunde Daniels, sie waren im Exil. Sie waren nicht im verheißenen Land, sie waren nicht in Jerusalem, nicht in ihrer Heimat. Und auch die Bibel sagt, dass die Stellung von uns Gläubigen in dieser Welt, dass die Stellung des Volk Gottes sozusagen jetzt im Exil ist. Hier in dieser Welt sind wir im Exil. Wir sind nicht dort, wo unsere Heimat ist. Wir sind Fremdlinge. Sagt uns der erste Petrusbrief. Unser Bürgertum ist im Himmel. Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 20. Und wir sind nicht von dieser Welt. Und genauso wie die Freunde Daniels im Exil den Versuchungen des Babylonischen Reiches, ihrem Götzendienst, den Versuchungen ausgesetzt waren, genauso sind auch wir den Versuchungen in dieser Welt ausgesetzt, und die Bibel spricht auch von modernen Götzen. Sie spricht zum Beispiel vom Götzen des Materialismus. Mammon, denken wir an die Worte des Herrn Jesus in Matthäus Kapitel 6 und Lukas 16, Vers 13. Niemand kann zwei Herren dienen. Oder in Epheser 5, Kapitel 5, Kolosser 3, Vers 5 wird gesagt, Habsucht ist Götzendienst. Also dieses immer mehr haben wollen. All das, wonach der Mensch aus seiner sündigen Natur raus verlangt, das haben zu wollen und alle Mittel und Wege einzusetzen, es zu bekommen. Und egal auf welche Art und Weise der Mensch es bekommt, das nennt die Bibel Götzendienst. Oder denken wir an den Hedonismus. Wir leben in einer Zeit der Ich- und Vergnügungssucht. Apostel Paulus in 2. Timotheus Kapitel 3, die erste Eigenschaft, die er über den endzeitlichen Menschen sagt, ist, der Mensch ist selbstlieb. Und wenn wir heute hineinschauen in die sozialen Medien, in Instagram, in was es alles gibt, wie dort der Mensch sich selber präsentiert, wie er sich selber darstellt, tue dir Gutes, liebe dich selbst und so weiter und so fort. Oder Paulus spricht dann auch von Menschen, die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Und damit machen sie das Vergnügen zu ihrem Götzen. Genauso wie das Volk Gottes damals im Exil der Feindschaft der Babylonier ausgesetzt war, so sind auch wir der Feindschaft dieser Welt ausgesetzt. Die Welt lästert, die Welt wundert sich über die Gläubigen, dort, wo die Gläubigen dem Treiben, dem Strom dieser Welt nicht blind nachfolgt, nicht mitmacht, sondern konsequent zu ihrem Gott steht. Und diese modernen Götzen, sie rufen uns doch ständig zu, beugt euch vor mir, beuge dich vor mir. Sie rufen uns beständig auf zu Kompromissen, zu Toleranz. Und wir stecken doch alle in den verschiedenen Situationen unseres Lebens, unseres Alltages, immer wieder diesem Konflikt, der zum Beispiel in 1. Petrus 2, Vers 17 beschrieben wird, dass wir Gott fürchten sollen, auf der anderen Seite den König ehren. Oder der Herr Jesus drückt es folgendermaßen aus: Gebt Gott, was Gottes ist, und des Kaisers, was des Kaisers ist. Aber wir merken nun in unserer Zeit zunehmend, wie das, was Gottes Anspruch ist, was Gottes ist, wie das immer mehr in Widerspruch, in Gegensatz führt zu dem, was des Kaisers ist. So kommen wir als Gläubige immer mehr in Konflikte, immer mehr in Spannungen hinein, immer mehr unter Druck. Aber was ist unsere Antwort auf diese Situation? Unsere Antwort sollte genau die Antwort der drei Freunde Daniels sein, wie wir sie in Kapitel 16 und 8 bis 18 gelesen haben. Wir sollten solche sein, die gekennzeichnet sind dadurch, dass sie Gott fürchten. Und lasst mich dazu eine Stelle lesen, die in diesem Zusammenhang besonders wichtig ist, Matthäus Kapitel 10, Vers 28. Und da heißt es: Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben mag in der Hölle. Und das war doch auch genau die Situation der Freunde Daniels. Sie standen vor der Entscheidung: Wen fürchten wir? Fürchten wir Nebukadnezar? Das Einzige, was Nebukadnezar tun kann, ist uns das leibliche Leben zu nehmen, den Leib zu töten, wie es hier der Herr Jesus sagt. Aber auf der anderen Seite steht Gott. Und Gott kann sowohl den Leib als auch die Seele verderben in der Hölle. Das, was Nebukadnezar tut, das hat maximal zeitliche Folgen. Gott sollen wir aber fürchten, weil sein Handeln ewige Folgen, eine ewige Konsequenz hat. Das heißt, wir als Gläubige sollten auch immer wieder im Glauben eine sogenannte Verlust- und Gewinnrechnung machen. Was gewinnen wir wirklich durch unsere Kompromisse? Was gewinnen oder verlieren wir in den Konflikten mit den Reichen dieser Welt, in denen wir stehen? Und uns sollte immer bewusst sein, es ist Gott, der über alles zu fürchten ist. Das, was Menschen tun können, es ist sowohl vom Umfang als auch vom Zeitlichen her begrenzt. Gottes Handeln aber hat ewigen Verlust oder ewigen Gewinn zur Folge. Das Zweite, wir sollten auch für solche sein, die gekennzeichnet sind durch das Vertrauen auf Gottes Allmacht. Wir vertrauen einem Gott, wir hängen uns an einem Gott, der vermag zu erretten. Und das sagt uns der Hebräerbrief in Kapitel 7, Vers 24 und 25. Einer meiner absoluten Lieblingsschriftstellen. Und ich finde das so wunderbar, wie das Wort Gottes ausdrückt. Hebräerbrief, Kapitel 7, Verse 24 und 25. Dieser aber, die Rede ist von Jesus Christus, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Daher vermag er auch diejenigen völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er alle Zeit lebt, um sich für sie zu verwenden. Was ist das doch für ein gewaltiger Trost, was für eine gewaltige Ermutigung. Unser Herr und Heiland vermag, er hat die Fähigkeit, er hat die Macht, er hat die Weisheit, er vermag zu erretten. Nicht nur irgendwie zu erretten, sondern völlig, vollkommen, vollständig zu erretten. Hier geht es ja besonders darum, im Hebräerbrief, das Volk Gottes, das auf dem Weg in die himmlische Herrlichkeit ist und dort verschiedenen Widerwärtigkeiten und Leiden ausgesetzt und Gefahren ausgesetzt ist. Aber in diesen Leiden, in diesen Gefahren vermag der Herr Jesus, unser Hohepriester, uns völlig zu retten und uns sicher in das Ziel der himmlischen Herrlichkeit zu bringen. Dann sollten wir auch solche sein, die auf Gottes Souveränität und Weisheit vertrauen. Was bedeutet für uns Römer 8, Vers 28? Dass alle, denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirken wird. Ist das wirklich, ist das nur ein schöner Spruch, der an unseren Wänden hängt? Oder ist das wirklich eine Wahrheit, die in unseren Herzen Kraft auf unsere Lebensführung, auf unseren Wandel, auf unsere Entscheidungen ausübt? Vertrauen wir wirklich darauf, dass was Gott auch immer tut und in welche Situationen und Umstände er auch führt, es immer zu unserem Besten ist? Und das Beste wurde im Zusammenhang von Römer 8, Vers 28 auch gezeigt. Das Beste ist die Vollendung der Sohnschaft, ist die himmlische Herrlichkeit mit der Auferstehung und so weiter und so fort. Oder denken wir an den Apostel Paulus, der genau diese Haltung hatte. Und sie kommt sehr deutlich im Philipperbrief, Kapitel 1, Verse 19 bis 21 zum Ausdruck. Philipperbrief war Paulus im Gefängnis. Und er wartete auf das Ende seines Prozesses und er wusste nicht, wie dieser Prozess ausgeht. Wurde er zum Tode verurteilt? Oder wurde er freigelassen und kann den Geschwistern weiterhin im Leib dienen? Aber dann ist es interessant, was Paulus sagt, denn ich weiß, dass dies, also die ganze Situation, mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und durch Darreichen des Geistes Jesu Christi. Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern mit aller Freimütigkeit wie alle Zeit, so auch jetzt Christus erhoben wird an meinem Leib, sei es durch Leben oder Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und Sterben Gewinn. Das heißt, Paulus saß nicht verzweifelt in seiner Zelle und hoffentlich komme ich wieder frei. Sondern Paulus hatte einen großen Wunsch, dass egal was geschieht, Christus an seinem Leib erhoben wird. Dass der Herr Jesus, sei es durch seinen Tod, sei es durch das, wenn er freigelassen wird, dass der Herr Jesus dadurch verherrlicht wird, durch seinen Tod oder sein Leben groß gemacht wird. Denn sein Leben, der Inhalt, die Quelle, der Sinn, das Ziel seines Lebens war Christus. Paulus vertraute völlig auf die Souveränität und Weisheit Gottes. Dass egal, was Gott fügt oder schickt, sei es Tod oder sei es Leben, es wird ihm zum Heil ausschlagen, wie er in Vers 19 sagt. Für ihn war das Wichtigste, dass Christus durch ihn erhoben und verherrlicht wird. Und es ist ja tatsächlich auch so, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann finden wir immer wieder, dass Gott seine Heiligen und auch seine treuen Diener nicht vor Leid, nicht vor Schmerzen, nicht vor Leid und auch nicht vor dem Tod bewahrt hat. Denken wir an Apostelgeschichte Kapitel 12. Am Anfang finden wir, dass Jakobus von Herodes getötet wird. Während Petrus ins Gefängnis kommt, in den Hochsicherheitstrakt, und Gott ihn befreit, ihn bewahrt, ihm das Leben schenkt durch sein wunderbares Eingreifen. Jetzt können wir uns natürlich fragen, warum Petrus, warum nicht Jakobus? Aber das Entscheidende ist, dass wir darauf vertrauen, auf Gottes Weisheit, auf Gottes Souveränität. Es war das Beste, sowohl für Jakobus als auch für Petrus, wie Gott handelte. Und hinter beidem, sowohl den Märtyrertod von Jakobus als auch die wundersame Befreiung von Petrus, steckt Gottes Weisheit und seine Liebe zu seinen Kindern, zu seinen Heiligen. Und der vierte Punkt, durch den wir gekennzeichnet sein wollen, ist, dass wir, auch wenn es immer schwerer wird, auch wenn es die Spannungen, die Konflikte immer größer werden, dass wir Gott bedingungslos gehorchen wollen. Ich möchte uns noch eine Stelle lesen aus Hebräerbrief, Kapitel 11. Hebräerbrief, Kapitel 11. Da wird uns aus neutestamentlicher Perspektive etwas nochmal zu den Ergehen der drei Freunde Daniels gesagt. In diesem großen Kapitel über die Glaubenshelden. Da heißt es, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwenrachen verschlossen, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben, Frauen erhielten ihre Toten wieder durch Auferstehung, andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, damit sie eine bessere Auferstehung als andere. Andere aber wurden verhöhnt und durch Geißelung versucht und dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, starben durch den Tod des Schwertes und so weiter und so fort. Hier sehen wir nochmal, dass Gott völlig in seiner Souveränität entscheidet, wie der Lebensausgang von verschiedenen Männern und Frauen Gottes war. Aber es wird über alle gesagt, dass sie durch Glauben handeln. Und hier ist eben davon die Rede, Vers 34, durch des Glaubens Kraft und das Feuer auslöschten, es bezieht sich auf die Freunde Daniels. Und oft ist man ja versucht, auch in Kinderstunden, so die drei Freunde Daniels als große Glaubenshelden darzustellen. Das ist sicher auch richtig. Aber das Entscheidende beim Glauben ist nicht die Kraft, die Stärke, die Größe unseres Glaubens, sondern was dieser Gott, an den wir glauben, für uns ist. So wie es Hudson Taylor einmal gesagt hat, entscheidend ist nicht die Größe unseres Glaubens, sondern die Größe des Gottes, an den wir glauben. Und einen solchen Glauben, der uns standhaft macht, in all den Konflikten, in all den Auseinandersetzungen, der uns gehorsam macht, einen solchen Glauben, der uns lehrt, Gott zu fürchten und auf seine Souveränität und Weisheit zu vertrauen, das ist nicht etwas, das wir in uns haben oder auf Knopfdruck hervorrufen können, sondern der wahre Held, auch hier, und da kommen wir gleich noch darauf, diese Geschichte von den drei Freunden Daniels, der wahre Held ist Gott selber. Und deswegen eine ganz wichtige Bibelstelle, wenn es um den Glauben geht, der stark ist, um den Glauben, der standhaft ist, um den Glauben, der gehorcht, und dem Glauben, der sich hingibt. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 5. Die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit zu offenbar werden, worin ihr frohlockt, ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, befunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Wir werden bewahrt durch Gottes Macht, durch Glauben. Glauben, das ist unsere Verantwortung, aber unser Glaube wird getragen, unser Glaube wird gestärkt durch Gottes Macht. Es ist Gott, der unseren Glauben erhält, es ist Gott, der den Glauben stärkt. Denken wir zum Beispiel an Lukas 22, Vers 32, wo der Herr Jesus zu Petrus sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und so wirkt Gott beständig und benutzt Gott Umstände und Menschen und Personen in unserem Leben, um unseren Glauben zu fördern, unseren Glauben zu stärken und dafür zu sorgen, dass unser Glaube wachsen darf, um Gott umso mehr zu beherrlichen. Und dann ist dieser Glaube, der standhaft bleibt, der nicht den Weg des Kompromisses geht, der nicht bereit ist, sich vor dem Zeitgeist, vor den Götzen dieser Zeit zu beugen, dann ist dieser Glaube auch ein wunderbares Zeugnis. Und das sehen wir dann auch im nächsten Abschnitt. Die dritte Szene im Feuerofen. Da finden wir vor allem das Wunder der Bewahrung und der Errettung. Zunächst einmal zeigt uns der Text, dass der Tod für diese drei Freunde Daniels letztendlich etwas Unausweichliches war. Dieser Feuerofen, der war 7-mal mehr geheizt. Und Nebukadnezar ruft seine besten Soldaten, um sie an die Öffnung des Ofens zu bringen. Und sie sterben wegen der großen Hitze. Hier hat der Heilige Geist auch eine Ironie verborgen. Interessant, wer dem König Nebukadnezar gehorcht, verliert sein Leben. Wer dagegen Gott vertraut, wird errettet. Und sie werden mit voller Bekleidung, das wird extra betont, in den Ofen geworfen. Es wird extra betont, um zu zeigen, sie waren angetan mit leicht brennbaren Stoffen. Aber wenn wir dann anschauen, was das Ende ist, sie sind völlig unversehrt, ohne Brandverletzungen, ohne Brandgeruch. Ich bin eigentlich ein großer Freund vom Grillen, aber das Einzige, was mich oft abhält vom Grillen, ist, wenn man mit Holzkohle grillt, dass man danach immer so fürchterlich nach dem Rauch und nach den Brandbeschleunigern stinkt. Aber sie waren völlig ohne Brandgeruch. Das Feuer hat ihnen nichts angetan. Sie waren völlig unversehrt. Ja, wiederum Ironie, das Einzige, was verbrannt wurde, das Einzige, was sich auflöste, das waren ihre Fesseln. Und das Wunder der Rettung ist dann besonders dieser vierte Mann, den Nebukadnezar mit Erschrecken und Erstaunen wahrnimmt und ausruft, einer gleich einem Sohn der Götter. Wörtlich sagt hier das Aramäische, ein Göttersohn. Damit meint Nebukadnezar, das ist einer, der zum Geschlecht der Götter gehört, der nicht sterblich ist, sozusagen ein übernatürlicher Begleiter in der Gestalt eines Menschen. Vers 28 nennt er diese Person den Engel, dass Gott seinen Engel gesandt hat. Und ich denke, wir können mit den meisten Schriftauslegern gehen, die eigentlich von Anfang an, seitdem das Buch Daniel ausgelegt wird, in diesem vierten Mann niemand anderes sehen, als wie eine Erscheinung unseres Herrn Jesus, vergleichbar mit dem Engel des Herrn, vor seiner Menschwerdung. Und hier finden wir eine zweite große Wahrheit. Nämlich die Wahrheit, Gott mit uns in den Leiten und Drangsalen des Volkes Gottes. Wir haben gesehen auf der einen Seite die Souveränität Gottes. Und wenn wir die Bibel ganz nüchtern lesen, dann werden wir feststellen, dass Gott für sein Volk, auch für das neutestamentliche Volk, für die Versammlung Gottes, Leiden bestimmt hat. Apostelgeschichte 14, Vers 22, wir müssen doch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Das hat Gott in seiner Souveränität, wer, wie viel, welchem Maß, wodurch und wie lange, das hat Gott in seiner Souveränität festgelegt. Aber wir sehen hier die ganz wichtige zweite Seite, nämlich Gottes Barmherzigkeit. Gott ist nie gleichgültig in den Leiden seines Volkes. So spricht zum Beispiel der Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 17 davon, dass wir einen barmherzigen hohen Priester haben. Einen hohen Priester, der selber wie wir gelitten hat, ohne Sünde, aber der in unseren Leiden, der die gleichen Leiden durchlaufen hat, die auch wir als Menschen durchlaufen müssen, ja sogar noch viel mehr. Deswegen kann er unseren Leiden vollkommen mitempfinden. Kann er vollkommen mitverstehen, wie es uns ergeht. Das ist das, was diesen barmherzigen Hohenpriester ausmacht, dass es ihn bewegt, wie es seinem Volk, wie seinen Erlösten, dort, wo sie leiden müssen, geht. Und das führt uns, Gottes Barmherzigkeit, zu dieser dritten großen Wahrheit. Gott ist mit seinem Volk in seinem Leid. Das ist eine Wahrheit, die sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel zieht. Ich möchte euch drei Beispiele nennen. Josef. Wir lesen von Josef, dass es heißt, und der Herr war mit ihm. Er war mit ihm im Haus des Pharaos, aber er war auch mit ihm, als er zu Unrecht im Gefängnis saß. Das war letztendlich das Geheimnis seines Gelingens, der Herr mit ihm. Gott im Leiden seines Knechtes. Und da denken wir an Psalm 23, Vers 4. Da heißt es auch, wenn wir durch das Tal des Todes Schatten gehen müssen. Es heißt nicht, Gott bewahrt uns vor dem Tal des Todesschatten oder Gott führt uns um das Tal des Todesschatten hindurch. Nein, es kommt immer wieder vor, dass Gläubige durch das Tal des Todesschatten hindurchgehen müssen. Aber was ist dann der große Trost? Du bist bei mir. Oder denken wir an Matthäus 28, als der Jesus den Missionsbefehl gibt, sagt er da zu seinen Jüngern, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Der, der alle Gewalt hat, er sendet sein Volk aus, seine Diener, seine Knechte aus in diese Welt, um sein Evangelium zu verkündigen, um Menschen zu taufen, zu Jüngern zu machen, um sie zu lehren. Und es wird auf Widerstand stoßen, auf Feindschaft, auf eine Gegenreaktion dieser Welt. Aber der, dem alle Macht gegeben ist, er verheißt dann, und ich bin bei euch alle Tage. Ich bin auch nach meinem Tod, meiner Auferstehung, nach meiner Himmelfahrt, bin ich Immanuel, Gott mit uns. Und es ist nicht nur irgendjemand mit uns, sondern es ist derjenige mit uns, dem alle Gewalt gegeben ist. Und die Bibel spricht davon, dass Gott, dass der Jesus nach seiner Verherrlichung an Pfingsten den anderen Sachverwalter gegeben hat, den Heiligen Geist, dass er ewig bei uns bleibt, dass der Jesus uns nicht verweist, als Waisenkinder in dieser Welt einsam und verlassen zurücklässt. Und der Heilige Geist ist nicht nur bei uns, sondern Johannes 14, Vers 7 sagt auch in uns. Und vielleicht hat sich manche von uns schon gefragt, ja, wenn so eine Situation kommen würde wie bei den Freunden Daniels, wenn es um Leben und Tod geht, da wüsste ich nicht, ob ich standhaft sein kann. Das weiß ich auch nicht, aber wir haben eine großartige Verheißung, einen großartigen Zuspruch. Schlagt einmal mit mir auf Markus Kapitel 13, Verse 10 und 11. Da lesen wir, alle Nationen muss zuvor das Evangelium gepredigt werden. Und wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt, sondern was irgend euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Hier sehen wir ganz praktisch, was es bedeutet, dass der Heilige Geist dieser andere Sachwalter, dieser andere Advokat ist, der sich unseres Falles annimmt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, nicht wir sind die Helden, es ist nicht unser Glaube ist das Heldenhafte, sondern es ist Gott, der durch uns wirkt, der durch seinen Sohn vom Himmel aus für uns wirkt und der durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, wirkt, uns den Glauben stärkt, unseren Glauben erhält, wahrt und uns sicher ans Ziel führt. Ganz kurz noch. Dieses dritte Kapitel gibt uns auch in seiner Geschichte einen prophetischen Ausblick. Und wenn wir die vergangenen Wochen anschauen, darüber nachdenken, dann kommt uns das, was die Bibel sagt, was am Ende der Zeiten sein wird, fällt uns das immer leichter, uns das vorzustellen. Die Bibel spricht davon, dass am Ende der Zeiten es auf dem Gebiet des widerstandenen Römischen Reiches es wieder ein totalitäres System geben wird, das ähnlich wie Nebukadnezar völlige Unterwerfung verlangt. Und wer sich diesem System nicht unterwirft, der wird zum Beispiel nach Offenbarung 13, Vers 17 wirtschaftlich völlig ruiniert sein. Er kann nicht mehr kaufen oder verkaufen. Wie schwer es ist, diese unterschiedlichen Völker und Kulturen Europas zu einer Einheit zu machen, das haben wir ja in den letzten Jahren erlebt und erleben wir jetzt auch immer wieder in der Corona-Krise, wo anscheinend der Nationalstaat wieder aufzublühen scheint. Aber das Interessante ist, am Ende der Zeiten wird dieses totalitäre Herrschaftssystem seine Einheit bekommen durch die Religion. Es wird einen falschen Prophet geben, der mit falschen Zeichen und Wundern die Menschen verführt und sie diesem Herrscher des europäischen Reiches, des widerstandenen römischen Reiches, zuführen wird. Und eine zentrale Rolle wird dabei, interessanterweise, ähnlich wie bei Daniel, ein Bild spielen. Ein Bild, das reden wird. Und alles Handeln dieses falschen Propheten und dieses Bildes gipfelt dann darin, dass sich derjenige in den Tempel setzen wird und dass sich ein Mensch selber ausrufen lassen wird, um als Gott verehrt zu werden. Und alle anderen Religionen, alle anderen Formen von Gottesdienst, von Anbetung abschaffen und verbieten. Und diese Zeit wird für die Heiligen, in dem Fall den jüdischen Überrest, eine Zeit der Drangsal sein. Jeremia 30, Vers 7 spricht von einem Drangsal für Jakob, die groß ist und die ohnegleichen ist. Und der Herr Jesus sagt, dass es eine Zeit sein wird, die noch nie da gewesen ist, seit es Menschen gibt und die auch sich nie mehr wiederholen wird. Und interessant, Zachariah 13, Versen 8 und 9 wird diese Zeit mit einem Feuerofen oder mit einem Feuer verglichen. Die Heiligen des Volk Gottes wird in dieser Zeit sozusagen in einen Feuerofen hineinkommen. Aber auch da erfahren wir wieder die wunderbare Wahrheit. Gottes Barmherzigkeit. Gott wird mit ihnen in dieser Drangsal sein, wird mit ihnen sein in ihrem Leiden und wird sie bewahren. In Jesaja 63, Vers 9 eine wunderbare Stelle über den Engel Gottes. In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Und lass mich noch Jesaja 43, Vers 2 lesen, denn das passt auch gut zu Daniel, Kapitel 6. Jesaja 43, Vers 2. Da heißt es, wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich, der Heilige Israels, dein Erretter. Ich bin bei dir. Auch in dieser Zeit der Drangsalszeit wird Gott bei seinen Heiligen, bei seinem Volk sein, die unsäglich leiden müssen, die durch den Feuerofen hindurchgehen. Und das bringt uns zum letzten Punkt, der gleichzeitig der wichtigste ist. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Daniel Kapitel 3 und dem Evangelium? Und ich möchte diesen Zusammenhang aufhängen mit dem, an dem zum Evangelium, an dem, was Nebukadnezar am Ende sagt. Heißt es in Daniel Kapitel 3, Vers 29, weil es keinen anderen Gott gibt, der auf solche Weise zu erretten vermag. Es gibt keinen anderen Gott, der auf eine solche Weise zu erretten vermag, wie der Gott, wie er uns in der Bibel geoffenbart wird, der Vater Jesu Christi. Und Gott selber nennt sich im Neuen Testament, die Elberfelder übersetzt es so, Gott ist ein Heilandgott. Oder man kann auch übersetzen, ein Rettergott. Das ist eine Formulierung, die im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 3 vorkommt. Gott ist ein Heilandgott, der will, dass alle Menschen errettet werden. Und eine Formulierung, die dann noch viermal so im Titusbrief vorkommt. Unser Gott, und was ist das doch Herrliches und Wunderbares, unser Gott ist ein Heilandgott, ein Rettergott. Und eben die Art und Weise, wie dieser Rettergott rettet, die sollte uns immer in tiefstes Erstaunen und Dankbarkeit besetzen. Wie ein vollkommen heiliger und gerechter Gott Sünder, die nichts anderes verdienen, als ewig verdammt zu werden, von ihm begnadigt werden und wie er ihnen vergeben kann, und das in völliger Übereinstimmung mit seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit. Wenn wir uns anschauen, die Art und Weise der Religionen dieser Welt, dann ist es ja so, die Religionen dieser Welt fordern Werke des Menschen. Der Mensch muss etwas tun und darauf reagiert Gott. Gott steht dann sozusagen in der Schuldigkeit des Menschen und hat den Menschen gefällig zu erretten. Die Bibel zeigt uns dagegen im Evangelium das völlige Gegenteil. Sie zeigt uns die völlige Verdorbenheit des Menschen, der nicht in der Lage ist, irgendetwas zu tun oder in dem auch nichts ist, was Gott in irgendeiner Weise dazu bringen könnte und müsste, um ihn zu retten. Sondern ganz im Gegenteil, seine Verdorbenheit und seine Schuld erfordern das ewige Gericht Gottes über den Menschen. Aber wie handelt nun Gott, dieser Heilandgott, dieser Rettergott? Er sendet seinen Sohn. Und er zerschlägt seinen Sohn am Kreuz von Golgatha durch, er gibt seinen Sohn dahin in den Tod, durch sein Sohn erleidet stellvertretend für die Schuld das Gericht für den Menschen. Und dadurch ist die Errettung vor dem ewigen Feuerofen möglich. Übrigens interessant, in zwei Gleichnissen in Matthäus 13, Vers 42 und 50 bezeichnet das Wort Gottes, bezeichnet Matthäus den ewigen Ausgang derer, die verloren gehen. Das, was wir als die Hölle, als ewige Verdammnis bezeichnen, bezeichnen wir mit genau dem Begriff, wie es die griechische Übersetzung, die Septuaginta, Daniel 3 übersetzt mit dem Wort Feuerofen. Das heißt, der Mensch wird errettet vor dem Feuerofen, vor dem ewigen Gericht Gottes um seiner Sünde und Schuld willen, durch das, was Gott selbst vollbracht hat. Dieser Heiland Gott, dieser Retter Gott hat es selbst getan. Er stellt alles bereit. Er hat alles ausgeführt, was es braucht, um einen Menschen vor dem ewigen Feuerofen zu retten und ihn zu ewiger Herrlichkeit zu führen. Die Verantwortung von uns Menschen ist zu glauben, uns auf das zu stützen, an das zu klammern, was dieser Rettergott, dieser Heilandgott getan hat. Und auf eine solche Art und Weise rettet dieser Retter und Heilandgott. Das Zweite, was wir noch sehen, was dann die Folge des Evangeliums ist und die Folge des Werkes am Kreuz von Golgatha, dass Gott sein Volk durch die widrigsten Umstände ans Ziel bringt, nämlich durch den Dienst des erhöhten und verherrlichten Herrn Jesus, in dem es heißt in Römer 8, Vers 34, dass er sich für uns verwendet und durch das Wirken des anderen Sachwalters, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und ich hoffe, dass wir neu ins Staunen gekommen sind über diesen Gott. Dass wir neu Glauben fassen können an seine Souveränität, an seine Größe, an seine Weisheit. Gleichzeitig aber auch überwältigt sind von seiner Barmherzigkeit, dass ihm das Ergehen des Leidens seines Volkes, dass er dem nicht gleichgültig gegenübersteht, sondern dass Gott mit seinem Volk, mit seinen Kindern in ihrem Leiden ist. Und dann zu sehen, was für ein wunderbarer Gott dieser Retter, dieser Heiland Gott ist und auf welch einzigartige Weise, was sich kein Mensch ausdenken konnte, kein Mensch sich vorstellen konnte, was für ein einzigartiges und vollkommenes Werk der Errettung dieser Gott vollbracht hat. Möge das wirklich dazu führen, dass unser Glaube ganz neu gestärkt wird. Möge die Gnade mit euch sein.